Man kennt mich vielleicht vom Film, aber Eingeweihte wissen auch, dass wir uns bei der Berlinale schon seit vielen, vielen Jahren, also ich habe vor 5 Jahren dort aufgehört, viele Jahre damit beschäftigt haben, wie wir dieses Festival nachhaltig machen können. Also ich rede jetzt über die Berlinale. Ja. Und ich habe sehr, sehr große Erfahrung da drin gesammelt mit meinen Mitarbeitern, wie man das macht, zum Beispiel die Müllentsorgung, die Pressefächer abschaffen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Vicky und ich freue mich, dich wieder begrüßen zu können bei einer neuen Episode. Es gibt viel zu kicken in Potsdam, auf der Leinwand und hinter den Kulissen. Viele nationale und internationale Filme, wie Kein Ohrhasen oder Bridge of Spies, haben hier einen Drehort gefunden. Die Filmwirtschaft hat eine lange Tradition in Potsdam. 1912 fiel hier die erste Filmklappe, Der Totentanz mit Asta Nielsen in der Hauptrolle. Und Potsdam wurde zur Wiege des Films in Deutschland. Film ist in der DNA Potsdams. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass seit 2019 die Landeshauptstadt erste und einzige UNESCO Creative City of Film in Deutschland ist. Potsdam hat viele Filmfestivals. So zum Beispiel die Seesüchte oder aber auch das Jüdische Filmfestival. 2024 reiht sich ein neues Festival in die Reihe ein. Das Green Visions Potsdam. Und darum geht es heute. Das Filmfestival für nachhaltiges Leben findet vom 30.05. bis zum 2.06. im Filmmuseum Potsdam statt. Ich bin etwas aufgeregt und ganz gespannt auf meinen heutigen Gast. Viele kennen ihn, ein bekanntes Gesicht der Berlinale, vielleicht auch ein wenig mehr bekannt als der Mann mit dem roten Schal. Heute kann ich ihn hier begrüßen, Dieter Koslik. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Dieter, du bist Direktor des Green Vision Festivals. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du nach Potsdam gekommen?
Also ich war schon mal in Potsdam, muss ich dazu sagen, und zwar mehrmals in meinem Leben. Ich habe viele Bezüge zu dieser Stadt. Einmal natürlich durch den Film. Wir haben ja auch mit Babelsberg zusammengearbeitet. Eine großartige Momente, die auf dem roten Teppich fanden bei Filmen statt, die hier gedreht worden sind. Zum Beispiel von Wes Anderson, Grand Hotel Budapest. Mhm. Viele Leute werden sich noch dran erinnern. Aber ich habe auch noch andere Bezüge hier zu dieser Stadt. Ich habe schon in den 80er Jahren, im letzten Jahrhundert, hatte ich einen kleinen Bauernhof in der Nähe von Hamburg. Und dort habe ich nach den Prinzipien von Karl Förster gegärtnert, den ich vorher gar nicht kannte. Dann habe ich in Barnim und hier auf der Freundschaftsinsel in Potsdam festgestellt, dass er hier seine große Werkstätte hatte. Ich wusste das, aber ich hatte sie noch nicht gesehen. Und seither bin ich nicht nur ein begeisterter Besucher dieser großartigen Gärten und Parklandschaften, sondern auch selber pflanze ich nach Karl Förster Prinzipien an.
Mhm. Also Prinzip, es wird durchgeblüht sozusagen?
Es wird total durchgeblüht und das ist auch, sage ich mal, der Zusammenhang mit Filmfestivals, denn da wird auch jedes Jahr, Filmfestivals finden ja auch jedes Jahr statt. Es ist im Prinzip wie eine Staude. Es wird jedes Jahr einmal durchgeblüht und zwar im Februar. Und das neue Festival findet jetzt im Sommer statt. Das hat diesem Kalender, den es in Potsdam gibt, den Veranstaltungskalender geschuldet. Aber das ist auch eine wunderbare Zeit, denn man kann draußen sitzen vor dem Filmmuseum, wo wir ja unser 4-tägiges Festival machen. Und wir wollen auch draußen sitzen, denn das ist nicht nur ein Filmfestival, sondern wir haben auch kleine Marktstände vor das Filmmuseum gestellt. Aber vielleicht können wir da später nochmal drüber reden, was es da zu sehen gibt und zu erleben gibt. Aber ja, ich freue mich schon drauf, dass wir hier ganz in der Nähe übrigens von der Tourismuszentrale oder vom Büro hier, dass wir das da machen können.
Also ich bin auch schon total gespannt. Ich freue mich da heute wirklich mit dir drüber sprechen zu dürfen. Ich hänge jetzt gerade noch bei dem Vergleich, Filmfestivals sind wie eine Staude. Ich finde, das ist ein super schönes Bild. Gefällt mir total.
Ja, ich bin im Prinzip der audiovisuelle Oberförster, also nicht einer, der über Karl Förster ist, sondern einer, der als Festivaldirektor ist ja immer der Oberdirektor. Also ja, und man könnte da lange drüber reden, was die Gemeinsamkeiten sind. Da gibt es sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und wenn man zum Beispiel das UNESCO-Welterbe, es gibt ja noch ein anderes, nämlich den Garten von Karl Förster in Bornim, Wenn man den anschaut, dann hat man ja auch das Gefühl, man ist in einem sehr gut gestalteten Film, denn dieser automatische Blütengarten, wie er das auch mal selber beschrieben hat, der ist ja nach einer bestimmten Methode angelegt worden. Es ist ein bestimmtes Design. Mhm. Es blüht immer und es ist extrem raffiniert gemacht, so dass man gar nicht sieht, dass es eigentlich ein Senkgarten ist. Mhm. Im Sommer sieht man das nicht, im Winter schon, dass es ein Senkgarten ist und durch die unterschiedlichen Stufen werden unterschiedliche Farbwerte und Höhe der Pflanzen und übrigens auch zur Abwehr von sogenannten Schädlingen dient das auch. Also das ist ein geniales Werk. Und ein bisschen hat es damit was zu tun, wie man Filme macht. Die müssen auch toll gestaltet sein. Mhm. Es muss ein optischer Hingucker sein. Es muss spannend sein. Ja, versenken darf man den Film nicht. Das ist vielleicht der einzige Unterschied, der nicht mit Carl Förster zu tun hat.
Ein interessantes Gleichnis an der Stelle. Mhm. Wir haben es ja gerade schon gesagt, man kennt dich oder beziehungsweise man bringt dich vorwiegend in Verbindung mit dem Thema Film, besonders mit der Berlinale. Und jetzt reiht sich das Green Visions Film Festival ein. Was hat dich dazu inspiriert, dich besonders für dieses Festival zu engagieren?
Ja, also man kennt mich vielleicht vom Film, aber Eingeweihte wissen auch, dass wir uns bei der Berlinale schon seit vielen, vielen Jahren, also ich habe vor 5 Jahren dort aufgehört, viele Jahre damit beschäftigt haben, wie wir dieses Festival nachhaltig machen können. Also ich rede jetzt über die Berlinale. Ja. Und ich habe sehr, sehr große Erfahrung da drin gesammelt mit meinen Mitarbeitern, wie man das macht. Zum Beispiel die Müllentsorgung, die Pressefächer abschaffen, das Licht zu verändern, um Strom zu sparen und so weiter und so fort. Und ich hatte mich eigentlich schon immer mit Ökologie und auch mit diesen Fragen, die heute für uns so existenzbedrohend sind, nämlich die radikale Veränderung des Klimawandels, ich habe mich da schon immer mit beschäftigt. Und ja, so war ich im Prinzip prädestiniert, als ich hörte, dass Potsdam ein neues Festival machen will, wo es um Klima geht, was jetzt auch nicht so weit hergezogen ist. Denn Potsdam ist ja nicht nur eine Filmstadt, sondern auch eine Stadt, wo die höchste Konzentration von klimawissenschaftlichen Instituten ist. Und hier sitzen diese renommierten Experten, die von der ganzen Welt bewundert werden, weil hier kommen die großen Anstöße auch, wie man das ändern kann und was passiert, wenn es nicht geändert wird. Also von daher kommt hier nicht nur der Film vor, sondern es kommt auch die Ökologie vor und es kommt vor allen Dingen auch die, ich sag mal, die Expertise vor, denn es gibt keine größere Expertise an einem Platz, habe ich das Gefühl, wie in Potsdam. Ja. Und das zusammenzubringen, das war eigentlich dann der Grund, dass ich dachte, naja, das ist nochmal, das könnte man nochmal ausprobieren, den Leuten wirklich Klimawandel mit Spaß, nicht mit Spaß, also nicht mit Witzen beizubringen, aber ihnen zu sagen, dass man mehr Lebensfreude haben kann, wenn man darauf achtet, dass es prima Klima gibt.
Ich glaube schon, Spaß, du hast es gerade gesagt, ich denke, es geht darum, das Thema auch mit Leichtigkeit zu vermitteln an der Stelle. Genau. Und Wege, Inspirationen aufzuzeigen. Das ist für mich die ganz interessante Herausforderung da dran. Ne? Green Visions, der Titel lässt es ja schon vermuten. Wir haben gerade drüber gesprochen, es geht um inhaltlich um Klimawandel, es geht um Naturschutz. Wie habt ihr euch diesem Thema genähert bei der Aufstellung des Festivals sozusagen?
Also wenn man sich lange beschäftigt mit Klima beziehungsweise mit Ökologie oder mit Artenvielfalt, wie immer man das Thema angehen will, auch mit Blumenvielfalt übrigens, ja, wenn man sich damit beschäftigt, sieht man ja, dass es dramatische Veränderungen gibt. Ja. Aber auf der anderen Seite kann man es auch nicht mehr hören. Also wenn immer einer sagt Klimawandel und du musst jetzt aufpassen, dass du nicht mehr mit deinem Auto um die Ecke fährst, sondern steig in die Straßenbahn, ja, irgendwie hat man dann die Nase voll, immer diesen Klimawandel da vorgeführt zu bekommen. Und trotzdem ist es klar, wenn man sich damit beschäftigt oder wenn man die Zeitung liest und hört, dass etwas passieren muss. Und die Herausforderung, wie du sagst, besteht jetzt darin, dass man vielleicht darauf hinweist, dass man Filme zeigt, die einem, sage ich mal, auch emotional, die einen berühren können und wo man einen emotionalen Zugang bekommt, zum Beispiel wie bei unserem einem Eröffnungsfilm über die Wale in den Meeren. Das sind ja archaisch majestätische, riesige Tiere, uralte Tiere, die 100.000 Jahre, habe ich das Gefühl, so viel nicht, aber bestimmt 60 Millionen Jahre oder so älter sind als wir und überlebt haben. Und dass die zum ersten Mal gefährdet sind, dann schaut man denen zu, was sie da eigentlich machen, wie diese Strömung ist in der Welt von den Meeren. Und vielleicht kann man dann anschließend mit Hilfe der Wissenschaftler, die ja auch dies erklären können, was da passiert, dass man das vielleicht ein bisschen besser begreift, ohne dass man gleich das Gefühl hat, man wird belehrt. Aber ich habe diese Erfahrung übrigens auch bei der Berlinale gemacht. Wir hatten ein kulinarisches Kino, wo immer gut gekocht wurde. Und das hat auch was zu tun gehabt, dass wir gesagt haben, wir müssen auch aufpassen, dass es regional ist. Also heute kennen das ja die Leute alles, regional ist und saisonal. Und am besten ist es, es kommt aus dem Garten und es ist nicht gespritzt und so weiter und so fort. Und dann immer am Ausgang, wenn die Leute ganz glücklich weggingen, weil es so gut geschmeckt hat und der Wein war so gut und der Film war auch schön und unterhaltsam, haben die immer gefragt, ja, was können wir denn jetzt machen, Herr Kostlik? Und dann stand ich da immer wie so ein Tropf an der Tür und habe gesagt, naja, ich wüsste schon, was man da so machen könnte ab und zu, aber ich habe A, gar keine Zeit und B, habe ich gar nicht diese Expertise, das alles wirklich so toll zu erklären, wie das jemand kann, der sich damit professionell beschäftigt. Und das ist dann die Grundlage gewesen, dessen, wie jetzt dieses Green Vision Film Festival, das ist ja nicht ein riesiges Filmfestival, es geht 4 Tage und an jedem Tag werden 4 Filme gezeigt, wie wir das konzipiert haben, dass immer jemand da ist. Wir arbeiten hier mit einer sehr erfolgreichen Initiative zusammen, die heißt Pro Wissen und die mit uns auch die Wissenschaftler organisieren und für uns die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen organisieren. Und die wissen natürlich auch, dass sie uns das so zu erklären haben, dass wir das verstehen und dass wir wissen, wie diese Zusammenhänge sind. Und ja, das könnte der Charme dieses Festivals werden, dass man, wie man in Hamburg sagt, man klüger ist, wenn man aus dem Rathaus rauskommt, als wenn man ins Rathaus reingeht.
Also steht ja schon natürlich auch Wissensvermittlung, aber auch Inspiration im Fokus des Green Visions Film Festival.
Ja, Inspiration vor allen Dingen natürlich auch, wenn man die Filme sieht.
Ja.
Und dann anschließend vielleicht auf den Markt geht und da zeigt einem jemand, man hat ja heute diesen Begriff Upcycling zum Beispiel.
Ja.
Also man muss das T-Shirt nicht in die Tonne gleich treten, wenn man denkt, es ist jetzt gebraucht. Heute denkt man ja schon, dass es nach 2 Tagen gebraucht ist, ja. Sondern man kann immer noch was draus machen und es zeigen Potsdamer Initiativen, wie man was draus machen kann. Oder wenn wir mal den wichtigsten Sektor nehmen, der ja auch viel mit Klimawandel zu tun hat, die Lebensmittelproduktion. Ich finde das wirklich toll, dass hier aus Potsdam Slow Food auf dem Markt vertreten ist, die über Essen und Landwirtschaft reden können, aber auch Märkisches Landbrot, was von den Leuten die Brote backt. Viele Leute backen ja seit Corona auch ihr Brot selbst und da ist es immer ganz wichtig, dass man Tipps und Tricks bekommt. Ich backe auch Brot selbst und ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass das Brot leider nicht so ausgesehen hat, wie das vom tollen Bäcker.
Ja.
Und da braucht man schon ein paar Tipps und Tricks, um das dann auch ähnlich zu machen. Also das soll jetzt auch nicht so bitter ernst sein, sondern man sollte auch was mit nach Hause nehmen. Für die Kinder gibt es auch einen Kochkurs, wo sie mal gucken können, wie man das so macht. Und wer mit dem Lastenfahrrad mal ausprobieren will, um die Kurve zu fahren, kann das auch tun. Also das ist jetzt nicht, dass wir hier einen Technologiepark aufbauen, wo dann jeder heimgeht und sagt, naja, das müssen wir uns jetzt mal genauestens angucken. Sondern das ist einfach, es soll einfach ein schöner Tag sein. Man schaut sich Filme an, man redet mit den Leuten, die da was auch davon verstehen. Und wir haben auch die Regisseure da und auch Schauspieler da. Das Motto ist eigentlich, wir können es auch anders machen, als es ist. Und es gibt eine Serie, wir können auch anders. Das ist ja ein Motto von Detlef Buck, von seinem erfolgreichen Spielfilm. Und es gibt aber auch eine Serie, wir können auch anders, die auch hier in Brandenburg gedreht worden ist und die zeigen wir auch und da sind dann auch dann Menschen da, die ein bisschen mit dem Zuschauer reden und denen erklären, was sie da alles erfahren haben. Also es soll entspannt sein und nicht, also so haben wir es jedenfalls geplant und da bin ich auch überzeugt, wenn schönes Wetter ist, dass wir dann eine gute Zeit zusammen haben in diesem wunderschönen Gebäude, wo das Filmmuseum drin ist, hier direkt um die Ecke.
Also ich finde das alles, was du jetzt erzählt hast, klingt für mich wirklich super interessant. Du hast ja schon davon gesprochen, ne, wenn man hört es im Radio, man hört es im Fernsehen, man liest es in der Zeitung, dass es eigentlich schon 5 vor 12 ist, wenn nicht sogar schon 3 vor 12. Und dass man sich dann auch zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Klimaschutz, ne, was kann ich jetzt als einzelne Person tun, vielleicht bei dem einen oder anderen auch so eine Art, naja, ich weiß nicht, Ohnmachtsgefühl vielleicht in dem Moment auch einstellt, so, was kann ich jetzt machen, ne, wenn man als einzelne Person vor so einer großen Herausforderung steht. Und dann finde ich das eine tolle Sache, dass hier Informationen gegeben werden, Inspirationen gegeben werden, welche kleinen Stellschrauben kann ich als einzelne Person drehen in meinem Alltag, um zu sagen, das T-Shirt, nö, das werfe ich jetzt noch nicht weg. Das kommt jetzt ins Upcycling, da wird dann entweder, weiß ich nicht, eine Tasche draus gemacht oder aber, ja, es hat zwar ein Loch, aber dann mache ich einen Aufnäher drauf oder wie auch immer, wie kann ich im Alltag damit umgehen? Einfach, ja, um meinen Abdruck positiv sozusagen zu hinterlassen.
Ja, ich denke, dass du hast auch schon das richtige Wort gesagt, was so ein Schlüsselwort ist bei dieser ganzen Diskussion um Klima, diese Ohnmachtsgefühle. Man hat ja dieses Gefühl, ja, wir können ja gar nichts machen. Es ist ja egal. Es ist schon richtig, dass es andere gibt, die unglaublich, sage ich mal, die Umwelt verschmutzen, wie Auspuffgase von Autos und so weiter und so fort. Aber wenn wir als Einzelne nicht in unserem engen Umfeld auch dazu beitragen und dadurch auch ein Bewusstsein schaffen, dass wir überhaupt was tun können, dann klappt es auch nicht. Ja. Also wenn wir einfach sagen, es gibt diese verrückten Beispiele, habe ich gerade wieder gelesen, dass pro Tag in Berlin, ich kann es immer noch nicht glauben, vom Bundesumweltamt die neuen Zahlen, 430.000 Pappbecher gebraucht werden, um To-Go zu machen. Und To-Go ist nicht Togo, es ist kein Land in Afrika, sondern es ist ein Pappbecher, wo man durch die Gegend läuft und Kaffee trinkt. Also wenn man weiß, dass viele von denen gar nicht recycelt werden können und das schon allein die Produktion dieser Pappbecher eine unglaubliche Umweltverschmutzung ist, dann kann man vielleicht darauf hinwirken und sagen, naja, also vielleicht könnte man das ein bisschen anders gestalten. Früher haben die Leute ihren Kaffee ja auch aus einer Tasse getrunken. Das ist nur ein Beispiel, wo man sieht, was die Absurdität im Alltag so anrichten kann. Natürlich denken wir nicht darüber nach. Ich habe darüber auch nie nachgedacht, wenn ich gesagt habe, naja, geben Sie mir so einen Becher, ich kann jetzt hier nicht sitzen, ich habe keine Zeit, ich trinke den quasi im Goat, im Laufen. Aber dass es solche Massen sind, die da, oder diese Plastik, die wir schon erwähnt haben, da kann man auch andere Sachen machen und solche Tipps, denke ich, sind wirklich wichtig, damit diese Ohnmachtsgefühle nicht entstehen, sondern dass jeder das Gefühl hat, nein, das ist meine Lebensfreude und meine Lebensqualität, die kann ich wirklich verbessern. Und wer einmal eine Mohrrübe gegessen hat aus seinem eigenen Garten, der weiß, wie der Unterschied zu einer Mohrrübe ist, die aus Australien angeflogen wird, aus irgendwelchen Gründen, die ich bisher nicht verstanden habe, aber es gibt bestimmt Gründe. Und ich denke, auf dieser Ebene wäre es wichtig, dass wir miteinander reden und mir wäre es wichtig, dass das einfach so Lifestyle wird. Das heißt Lifestyle, dass es einfach Teil unseres Lebens wird, wie wir damit umgehen. Also ich mach ja auch Selbstversuche zu Hause, darüber können wir ja auch mal reden, was das eigentlich bedeutet. Da kommt man schon in ganz schön absurde Situationen manchmal.
Okay, hast du ein Beispiel für uns?
Naja, also gerade nehmen wir nochmal das mit diesem Kaffee. Und der Kaffee ist ja in der Zwischenzeit einfach Teil unseres Lebens geworden. Er war immer Teil unseres Lebens, seit wir Kaffee trinken konnten. Aber dieses Ausmaß, was es heute hat, das hat es ja natürlich nicht gegeben. Nun ist der Kaffee ja nicht das Problem, sondern es ist quasi, wo der Kaffee reinkommt und übrigens das Problem, wo der Kaffee rauskommt. Also ich habe zu Hause so eine Maschine, wo ich die Kapseln reinstecke, was ich auch nicht gewusst habe, dass das natürlich eine ganz schreckliche Geschichte ist, wenn man diese Kapseln aus Aluminium hat. Das sagt man zwar, die könnte man recyceln, das ist aber ein ganz komplizierter Prozess. Also habe ich mir wieder eine Kaffeekanne gekauft und habe da einfach Kaffeepulver reingetan und habe den, wie man das sagt, French Press. Das heißt, drückt man einfach durch. Erstens mal hat man einen ganzen Liter und das ist auch viel preiswerter, wenn man mal denkt, dass das andere kostet dann 38, 40, 50 Cent, ein einziger Kaffee. Und da kann man dann eine ganze Kanne machen, das ist dann auch viel preiswerter und schmeckt genauso gut. Ja? Also es geht jetzt nicht gegen Espresso, aber es gibt so viele Alternativen, die man haben kann und die man machen kann im Haushalt. Und manchmal kommt man natürlich auch dann in die Situation, dass man sagt, naja, jetzt habe ich auch keine Zeit, jetzt so den Kaffee da durchzupressen und zu warten, bis er gezogen ist, jetzt mache ich mir halt. Ja, dann ist es okay. Dann macht man halt ein. Also ich meine, damit geht die Welt jetzt auch nicht schneller unter. Aber man sollte einfach wissen, dass es auch eine Alternative gibt. Oder dass man beim Kochen auch nicht so viel Strom verbrauchen muss, wie die meisten Leute glauben. Oder ich habe diesen Selbstversuch gemacht, der hat ewig lange gedauert, dass ich all die Glühbirnen in meiner Wohnung ausgetauscht habe auf Energiesparen. Das macht einen unglaublichen Unterschied. Und diese ganzen Geräte, die immer Standby sind, also wo das kleine rote Licht leuchtet, das saugt alles Energie ab für nichts und wieder nichts. Das sind zwar vielleicht nur 100, 200 Euro, die man im Jahr sparen kann, aber ich finde, das ist ganz schön viel Geld. Und was noch viel wichtiger ist, man leistet einen Beitrag zum Energiesparen und zum Energieverbrauch. Also so solche Sachen halte ich für wirklich wichtig, damit darüber man sich einfach Gedanken macht, wie man in dieser Welt lebt und wie man diese Welt verbessern kann.
Also ich fasse zusammen, kein Kaffee ist auch keine Lösung.
Nein, und, auf keinen Fall.
Genau. Und was, glaube ich, einfach auch sehr, sehr deutlich wird, du brennst wirklich für das Thema, du stehst dahinter und du möchtest ja hier voranbringen oder du möchtest hier informieren, du möchtest inspirieren. Schlagen wir noch einmal den Bogen zurück zum Filmfestival. Der Ansatz ist es, Menschen für eine nachhaltige Zeitwende zu inspirieren. Und du hast es vorhin auch schon angedeutet, Potsdam als Wissenschaftsstandort mit dem Alfred-Wegener-Institut, nur um jetzt beispielsweise eines zu nennen, verbindet in dem Moment Filmstadt und Wissenschaft. Mit wem seid ihr denn in Vorbereitung auf das Filmfestival ins Gespräch gekommen? Und wer sind die Menschen, die euch ja beim Filmfestival unterstützen, die vor Ort sind, die Experten, mit denen man ins Gespräch kommen kann?
Naja, wir haben das, wie gesagt, wir arbeiten da zusammen mit der Initiative Pro Wissen, die hier sehr viele Kontakte haben. Wir haben auch eigene Kontakte. Wir haben ja schon mal einen Test gemacht letztes Jahr und haben einen Film gezeigt für im kleinen Kreis, den wir nochmal zeigen werden. Da geht es um Mode. Das ist ja auch ein riesiges Thema. Und zwar nicht, dass man schön angezogen ist. Das möchte ja jeder. Aber was das alles bedeutet und wer da eigentlich dafür wie verrückt schuften muss in Asien, damit ein T-Shirt 2 Euro kostet. Und da gibt es ja jetzt viele Alternativen, wie man was anderes machen kann. Und da hat zum Beispiel Herr Professor Rahmsdorf hier vom Institut die Einleitung gehalten und hat den Leuten, die da saßen, erstmal so eine, sage ich mal, allgemeine Einordnung gegeben, wo das stattfindet, wer verursacht eigentlich was und durch welche Produkte. Und das haben wir dieses Jahr auch wieder, zum Beispiel Herrn Professor Levermann, der ja auch vom PIC ist, der gerade ja auch mitverantwortlich ist für diese berühmte Studie, die im Moment um die Welt geht, nämlich welche Folgekosten eigentlich entstehen für den Staat und für uns alle übrigens, wenn nichts getan wird in Sachen Klimaschutz, was das bedeutet, dass das Billionen sind, die ausgegeben werden müssen, um mit das überhaupt noch zu reparieren. Der wird bei unserer Eröffnung, wir haben übrigens 2 Eröffnungsfilme, nicht nur im Filmmuseum, sondern wir spielen auch einen anderen Film zusammen mit Universal, einem Hollywood-Studio, einen englischen Film im Thalia in Potsdam, dem berühmten Kino, wo ja auch die Sehsüchte in Babelsberg, wo ja auch die Sehsüchte stattfinden. Aber Babelsberg ist doch noch Teil von Potsdam, oder?
Aber unbedingt.
Ja, also gut, nicht, dass ich hier jetzt falsch liege. Ja.
Nein.
Also in diesem berühmten Kino werden wir einen zweiten Film zeigen. Da geht es um das sogenannte, wie in Süddeutschland sagen, Unwetter, also diese Wetterkatastrophen, die da immer sind. Aber auch ist auch ein Film, der eine positive Wendung hat. Und da wird er zur Eröffnung, wird Herr Professor Levermann sprechen. Hier bei uns im Filmmuseum, da wird es einen Film über diese Walfische geben, die über diese Wale, nicht Walfische, über die Wale geben, die ich schon erwähnt habe. Und da spricht Frau Professor Bötzius, die ist Meeresbiologin und die ist sehr versiert in dieser Tiefsee- und Meeresgeschichte. Wir haben am nächsten Abend oder an einem Abend einen amerikanischen Film über die Entwicklung der Landwirtschaft in Amerika, was ja gerade bei uns auch ein Riesenthema ist. Wie soll es eigentlich mit der Landwirtschaft weitergehen? Ja, nicht nur Bauernproteste, sondern was kann man eigentlich machen in Zukunft? Dort haben wir Experten, der Produzent dieses Films wird da sein, Hannes Jänicke, der ja auch nicht nur Schauspieler und Autor ist, sondern auch Aktivist, auch Dokumentarfilme macht, der sich auch mit der Lebensmittelbranche und mit der Landwirtschaft beschäftigt hat, wird da sein. Man wird dann ins Gespräch kommen. Die Leute können dann auch fragen, was sie wissen wollen und was sie vielleicht nicht ganz verstanden haben, wenn man diese Filme sieht. Wir haben einen ganz interessanten Film. Es gibt ja eine Diskussion, wie sehen eigentlich die Lebensmittel der Zukunft aus? Und ein großer Sektor der Lebensmittel der Zukunft sind Algen. Nun denken manche Leute, um Gottes Willen, jetzt müssen wir auch noch Algen essen. Ja, die haben uns doch schon die Mehlwürmer angeboten.
Also und Heuschrecken.
Und Heuschrecken, die übrigens sehr gut schmecken. Ich habe die in Mexiko gegessen. Aber gut, ist nicht jedermanns Sache. Also Algen sind auf jeden Fall ein zukünftiges Lebensmittel. Und übrigens, viel mehr Leute haben schon Algen gegessen, als sie wahrscheinlich das wissen. Nämlich immer, wenn sie eine Miso-Suppe beim Asiaten essen, da sind Algen drin und die schmecken gut. Die sind natürlich auch extrem gesund. Mhm. Da werden wir einen Film haben und es gibt in Potsdam auch ein Algenprojekt. Und der Vertreter wird hier sein und mit den Leuten reden, was sie damit machen können. Beziehungsweise, ja, nicht nur bei Sushi sind ja auch Algen drumherum gewickelt. Viele Leute wissen das ja gar nicht. Mhm. Also solche Dinge werden wir dort zeigen und dort werden immer auch die Protagonisten da sein. Und für Kinder, auch für kleinere Kinder, haben wir extra am Sonntag einen sehr schönen Film, Hase und Reh retten den Wald. Fuchs und Hase retten den Wald, Entschuldigung. Ah, okay. Ein Zeichentrickfilm, auch für Erwachsene, um 12 Uhr am Sonntag. Mhm. Und da wird dann gezeigt, dass es auch in der Tierwelt Leute gibt, die sich freuen, wenn der Wald nicht ganz abgeholzt wird oder abgenagt wird, wie in diesem Film vom Biber, der ja einfach alle Bäume umnagt. Und zum Schluss des Festivals wird noch eine Potsdamerin sprechen, nämlich Frau Professor Maya Göbel, die ja ganz bekannt ist mit ihren Bestsellerbüchern, wie es in Zukunft weitergehen soll. Mhm. Sie wird dann noch einen Ausblick geben, was man so machen kann, wie man das zu sehen hat und wie die Welt sich verändern wird. Also ich glaube, wir haben viele prominente, aber auch nicht prominente Leute, Experten, Landwirte, die da sprechen werden. Und ja, wer Lust hat zu hören, der kann hören. Er kann übrigens auch mitmachen und mitdiskutieren und reden und Fragen stellen, selbstverständlich. Das soll man alles nicht so bierernst sehen. Wir sind ja hier nicht an einer Hochschule oder oder bei einer religiösen Veranstaltung, sondern wir wollen einfach 4 Tage lang ein Nachhaltigkeitsfest machen. Mhm. Und dort soll es locker vom Hocker, wie man so schön sagt, zugehen. Und man kann draußen sitzen und beim Glas Wein und bei gutem Essen, was übrigens hier auch von Lena Frenkel aus Potsdam kommt, kann man genießen und mit seinem Nachbarn darüber reden, ob das alles dummes Zeug ist, was wir gerade gesehen haben im Kino, oder ob das vielleicht doch Ansatzpunkte sind, worüber man nachdenken sollte.
Also ich glaube, was definitiv deutlich wird, es ist ein umfangreiches Programm mit vielen, vielen vielschichtigen Geschichten und Ebenen. Und der offene Diskurs ist hier mehr als gewünscht. Wo kann man denn Tickets für das Festival bekommen?
Also wir werden erstmal gleich zu Beginn im Mai, so ab 7., 8. Mai, werden wir das Programm online stellen, sodass die Leute sehen können, was überhaupt läuft, was und wann überhaupt was läuft.
Auf der offiziellen Webseite.
Auf der offiziellen Website, also greenvisionpotsdam.de. Und es gibt dann einen Vorverkauf, wo man die Tickets bestellen kann. Auch beim Eröffnungsabend, der ja nur auf Einladung geht, gibt es natürlich noch Karten zu kaufen. Und im Thalia Theater, wo wir den großen britischen Film zeigen, mit Judy Comer, die auch bekannt ist aus anderen Filmen, aus Netflix-Filmen, da kann man die Karten kaufen. Also da gibt es jetzt gar keine Schranken, da nicht hinzugehen. Mhm. Die Vorträge kosten nichts, die sind Teil des Programms. Mhm. Und ja, es wäre am besten, man bestellt die vor, denn die sind ja nicht so viele Plätze jetzt im Filmmuseum. Mhm. Aber ich denke, jeder, der sich da mal 1-2 Filme angucken will, wir fangen ja schon um 12 Uhr mittags an und zeigen dann insgesamt 4 Filme, immer mit Diskussionen auch. Der wird schon 1 oder 2 Filme erwischen, wo er, sag ich mal, ja, die ihm gefallen könnten und wo er für sich was rauszieht.
Mhm. Also mich hast du überzeugt.
Gut, dann ist es ja wichtig. Dann brauche ich ja jetzt nur noch ein paar tausend andere, dann haben wir die Sache geregelt.
Irgendwo muss man anfangen.
Ja,
irgendwo
absolut. Muss man anfangen. Und es war ein schöner Anfang und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Vicky. Ja?
Ich bedanke mich bei dir. Ganz bist du noch nicht raus aus der Nummer, aber ich möchte natürlich unserem geneigten Hörer, unserer geneigten Hörerin noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Vor oder nach dem Festivalbesuch, wenn du ein bisschen Zeit hast und vielleicht auch noch mal einen Blick in den Förstergarten werfen möchtest, einfach um herauszufinden, welches Gleichnis Dieter hier zwischen dem Förstergarten und dem Filmfestival angestrebt hat am Anfang unserer Episode heute, dann kannst du das natürlich machen. Wir haben Försterjahr, wir feiern 150 Jahre Karl Förster und haben hierfür natürlich auch eine geführte Radtour durch das grüne Potsdam, die heißt Bedeutungsvolle Gärtner. Sie führt durch die Gärten der Stadt. Wir haben einen Spaziergang über die Freundschaftsinsel, gleich in direkter Nähe zum Filmmuseum. Die grüne Oase inmitten der Stadt, auch natürlich von Staudenzüchter Karl Förster dominiert, angelegt und immer noch in seinem Sinne verwaltet und gepflegt.
Und die Freunde von der Freundschaftsinsel werden auch an einem Stand bei Green Vision sein, haben auch ein paar Pflänzchen mitgebracht, damit man das auch sehen kann. und werden darüber informieren. Denn nichts ist schöner, als eine Staude wachsen zu sehen. Es ist eigentlich so ein bisschen wie wenn man ein kleines Kind hat. Es ist immer eine Freude jedes Jahr, wenn es Geburtstag hat. Und so ist es bei der Staude auch.
Magst du uns vielleicht noch verraten, welches war denn die letzte Staude, die du gekauft hast?
Ich habe auf dem Staudenmarkt übrigens, der in Dahlem stattgefunden hat, in der Domäne Dahlem vor ein paar Wochen, da habe ich einen Liebstöckel gekauft und der wächst bei mir wunderbar in meinem kleinen Hochbeet und den kann man ja großartig für Suppen, aber auch für einen Töpfe oder sowas verwenden. Liebstöckel ist, wie man so schön sagt, total unterschätzt.
Das stimmt allerdings. Also es ist wirklich ein Universalkraut. Kann man wirklich sehr, sehr empfehlen an der Stelle. Dieter, kann man sagen, dass du auch Cineast bist an der Stelle?
Naja, ich weiß nicht, was ein Cineast ist. Eigentlich sind ja Filmkritiker Cineasten.
Also in meinem Buch sind Cineasten erstmal Filmliebhaber.
Ja gut, wenn die Definition ist Filmliebhaber, dann bin ich Cineast. Dann bin ich sogar ein großer Cineast.
Gut,
ja?
Also wie gesagt, in meiner Definition. Da wäre jetzt für mich, mich würde jetzt brennend interessieren, welcher Film hat dich zuletzt inspiriert?
Ja, der hat nicht mich nur inspiriert und fasziniert, sondern auch viele andere Leute, nämlich Wim Wenders Film Perfect Days von diesem Japaner, der professionell die wunderschönen Toiletten in Tokio jeden Tag reinigt und der ein wirklich total glückliches Leben führt mit sich, mit seiner Arbeit und ein Film, wo man denkt, ach ja, es ist so schön, wenn man mit sich selbst ja perfekt eigentlich ist, so heißt er ja, und wenn man perfekte Tage erleben kann und es bedarf da gar nicht viel. Er hatte gute Musik. Er hat Bücher, die er liebt, auch einige Speisen, die er isst und einige Freunde und er lebt einfach glücklich. Und dieser Film hat mich wirklich so fasziniert, dass ich sagte, ja, so ein bisschen Perfect Days sollte jeder von uns haben. Und da würden wir auch gerne mit Green Vision beitragen, ein bisschen Perfect Days zu haben. Und ja, ich hoffe, das gelingt.
Das klingt nach einem perfekten Schlusswort an der Stelle.
Ja, wir können auch weiterreden über Filme, so ist es nicht.
So ist es nicht, nein. Ja. Aber vielleicht verrätst du uns als allerletzten Punkt, hast du einen Lieblingsort in Potsdam?
Ja, aber den habe ich im Prinzip schon verraten. Das sind nämlich an der Freundschaftsinsel die Försterpflanzen. Ich gehe aber, muss ich auch sagen, ich bin nicht zum ersten Mal im Filmmuseum, denn dort hat Filmgeschichte begonnen. Dort steht auch diese Kamera. Und es gibt übrigens jetzt wieder ein neues, interessantes Uhrengeschäft in Potsdam im holländischen Viertel, Ascania. Und was viele Leute nicht wissen, ist, dass die Firma Ascania, eine alte Berliner Firma, die ersten Kameras hergestellt hat, um Filme zu drehen. Und eine steht auch im Filmmuseum Potsdam. Also das sind Plätze, wo man Geschichte erleben kann. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn man Spaß haben will und einfach abhängen möchte und sich entspannen möchte in einer der schönsten Kulissen der Welt, nämlich Potsdam. Es ist ja keine Kulisse, sondern es ist eine schöne Stadt. Dann kann man das hier wirklich tun in dieser Stadt und die Natur liegt mittendrin und man kann beides haben. Man kann eigentlich alles drei haben. Man kann ins Kino gehen, man kann sich entspannen, man kann auch in aufregende Filme im Kino gehen. Also Perfect Days in Potsdam.
Wunderbar. Dieter Happ, vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dich hier heute als Gast begrüßen zu dürfen. Und Happ, vielen Dank, dass du uns auch über das Green Vision Festival einmal näher gebracht hast, worum es geht und was Ziel ist und ja, was uns wirklich alles auch erwartet. Ein umwerfendes Programm. Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank. Wir werden sehen. Ja. Ich freue mich jedenfalls auf alle, die da vorbeikommen und dass wir eine schöne Zeit miteinander verbringen. Vielen Dank, Vicky.
Sehr, sehr gerne. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Episode. Weitere Informationen zu Potsdams Parks und Gärten, zum Karl-Förster-Jahr, zu den öffentlichen Radtouren und natürlich zum Green Visions Filmfestival findest du auf der offiziellen Webseite des Filmfestivals oder aber auch unter potsdamtourismus.de und alle Veranstaltungen findest du im Veranstaltungskalender. Ich verabschiede mich und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Dein Potsdam Podcast.